Theodor Tuch wurde am 20. April 1865 in Hamburg geboren und studierte Philosophie sowie Mathematik in Göttingen und Kiel. In Jena wurde er zum Dr. Phil promoviert. Sein Vater Gustav Tuch war ein wohlhabender Kaufmann und Publizist, der das jüdische Gemeinde- und Kulturleben durch sein Engagement nachhaltig prägte. Theodor Tuch war Inhaber und Direktor der Firma Karstadt Porges, Färberei und chemische Reinigung. Die Fabrik lag in Bilwerda und die 20 Filialen verteilten sich über das gesamte Hamburger Stadtgebiet. 1896 heiratete Theodor Tuch die 21-jährige Clara Levy, die einer wohlhabenden jüdisch-portugiesischen Familie entstammte. Die beiden Kinder des Ehepaares, Hans und Edith, wurden 1897 und 1901 geboren. Die Familie selbst lebte auf dem Fabrikgelände in einer Villa. Ihr Sohn Hans war Soldat und fiel im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Kaiserreich. Ihre Tochter Edith heiratete den Mitinhaber von Karstadt Porges, Erich Blumenfeld. Zusammen bekamen sie die Kinder René und Malka. 1939 veränderten die nationalsozialistischen Zwangsmaßnahmen das Leben der Tuchs radikal. Die Familie wurde enteignet und ihrer Villa, Fabrik und Filialen beraubt. Der Schwiegersohn Erich Blumenfeld kam ins Konzentrationslager und flüchtete nach seiner Entlassung sofort mit Edith und den Kindern in die USA. Derweil wurde das Ehepaar Tuch bei Gustav Jordan, einem jüdischen Hausbesitzer in Volksdorf, einquartiert. In der Horstloge 35 bewohnte das Ehepaar zwei Zimmer. Im Herbst 1941 wurde ihre Mitbewohnerin Gella Streim mit dem ersten Transport nach Lodz deportiert. Die Mehrheit der 1034 Menschen starb direkt nach der Ankunft. Die Evakuierung unter Schweigen der Freundin machte den drei alten Zurückgebliebenen in der Horstloge klar, dass nun für die Juden eine neue Dimension erreicht war. Mit Deportationen hatten sie zuvor nicht gerechnet. Am 15. Dezember 1941 begann Theodor Tuch ein Tagebuch für seine ausgewanderte Tochter Edith zu schreiben. Dazu verblieben ihm noch 7 Monate Zeit. Auf 50 Seiten eines alten Schulheftes hielt er kleine häusliche Szenen, Beobachtungen und Ereignisse fest.
An meine Tochter Edith Blumenfeld und an meinen Schwiegersohn Otto Erich Blumenfeld, 725 15th Avenue, Seattle, Washington, USA. 26. Januar 1942. Kalt. Kalt, verflucht kalt. Immer so um die 4 Grad Fahrenheit. Dagegen kann die Heizung nicht an. Sitzen mit Decken um die Beine, weil so fußkalt. Unser Eisbär trinkt morgens einen Kaffee bei 5 Grad Celsius. Clara arbeitet sich tot. Ich möchte wohl wissen, wie bei euch die Nachrichten über Deutschland und den Krieg lauten. Ich vermute mal, dass ihr ganz falsch über die Zustände in Deutschland unterrichtet seid. Man hat den Juden alle Pelze und möglichst viel Wollsachen abgenommen. Aber trotzdem geht der Abtransport in die polnischen Ghettos bei Kälte weiter. Wenn nur nicht bei den zusammengepferchten Leuten ohne zureichende Kleidung und wahrscheinlich auch bei ungenügender Ernährung und mangelhafter Heizung Seuchen auftreten. 27. März 1942. Man kann nicht jeden Tag an euch schreiben, sonst wird es ein richtiges Tagebuch. Ich will aber nicht alle die kleinen täglichen, teils lustigen, teils weniger lustigen Ereignisse unseres Hauses aufzeichnen, denn das wird wohl langweilig. In der letzten Woche sind die Lebensmittelmengen, die im April verteilt werden, bekannt gemacht. Es wird weniger geben als bisher. Brot und Mehl per Woche 1750 Gramm, Fleisch 300 Gramm. Fett ist das Knappste. Es ist fast alles nur noch auf Karten zu haben. Wir Juden kommen viel schlechter weg als die Normalmenschen. Wir bekommen keine Fische, keine Räucherwaren, keine Fischkonserven, keine Hülsenfrüchte, keine Dosen, Erbsen, Bohnen, keine Mandeln, Nüsse. Keine Extraverteilungen, keine Süßigkeiten, keine Schokolade, keine Apfelsinen, keine Tomaten und so weiter. Zusammen macht das doch allerlei. 10. April 1942. Ab dem 15.04.1942 muss in Hamburg jede Wohnung, in der ein Jude wohnt, durch einen Davidsstern an der Eingangstür gekennzeichnet werden. Große Plakate mit Überschriften wie »Die Juden haben den Krieg gewollt« und Ähnliches wollen das Vorgehen gegen die Juden begründen. Die Juden müssen einen Stern tragen, damit sie für jedermann sofort kenntlich sind, sodass jeder sich in Acht nehmen kann, damit er nicht betrogen oder übervorteilt wird. Dabei sind die Juden längst ganz und gar aus der Wirtschaft ausgeschlossen. 12. April 1942. Wir wissen wirklich nicht, was wir nun machen sollen. Das Verbot der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel isoliert uns in kaum glaublicher Weise. Privates Fuhrwerk und Autos gibt es selbstverständlich auch nicht. Zu Fuß gehen ist ausgeschlossen. Volksdorf ist 18 Kilometer von Hamburg entfernt, also hin und zurück 36 Kilometer. Das ist auch für mich zu viel. Kommt für Clara gar nicht in Betracht. Sind die Juden in Hamburg schon wie in einem Gefängnis, so sitzen wir in Einzelhaft. Besuchen kann uns niemand mehr. Für die Juden ist's unmöglich. Und die Christen setzen sich größten Unannehmlichkeiten aus, wenn sie mit Juden sprechen, geschweige mit Juden verkehren oder sie gar besuchen. 14. April 1942. Gestern war ich bei der jüdischen Gemeinde, um mir den Davidsstern für unser Haus zu holen. Ein Stück Papier, 10 Zentimeter im Durchmesser, großer Davidsstern drauf, kostet 10 Pfennig. Das ist ein Geschäft. Ich glaube, die Gemeinde macht das Geschäft mit. Der Stern darf nicht außen an das Haus geklebt werden, sondern muss gleich innen am Eingang sichtbar angeklebt werden. Die Juden müssen jetzt in Hamburg in Häusern wohnen, die einem Juden gehören, und zwar meistens in der Grindelgegend. Ganze Stadtteile sind von Juden befreit. In einem Zimmer wohnen gewöhnlich 2 Personen. Ihr könnt euch das schwer vorstellen. Dora zum Beispiel ist mit Pauls Schwiegermutter zusammengezogen. Ein Zimmer etwa 4x3 Meter groß. Ihr könnt euch selbst ausrechnen, wie viel Bewegungsfreiheit sie haben. Schlafen, essen, waschen. 1. Juni 1942. Seit 46 Jahren verheiratet. Damals war es angenehmer. Ich musste heute meine Lebensmittelkarten abholen, zum 37. Mal. Mir wurde gesagt, dass ich sie in Zukunft in Hamburg abholen müsste. Auf meinen Einwand, dass ich doch schon 38 Kilometer gehen könnte und die Bahn nicht benutzen dürfte, stellte sich heraus, dass die Beamten von diesem Verbot nichts wussten. Wie die Sache sich weiterentwickeln wird, weiß ich noch nicht.
Nachdem das Jahr 1942 zunächst ohne weitere Deportationen vorübergegangen war und Tuch sich innerlich schon auf einen weiteren Umzug nach Altona eingestellt hatten, traf sie überraschend das Einschreiben mit dem Evakuierungsbefehl. Am 4. Juli 1942 schrieb Clara Tuch einen verzweifelten Abschiedsbrief an ihre Kinder, mit dem das Tagebuch endet.
4. Juli 1942. Meine geliebten Kinder, das sind nun wohl die letzten Grüße aus Volksdorf. Meine ganze Hoffnung ist es, euch alle nochmal wiederzusehen. Es ist ganz schrecklich, nun in die Verbannung zu gehen, alles aufzugeben. Wir werden wohl in ein Lager kommen und auf jede Bequemlichkeit verzichten müssen. Als wir heute in die neue Wohnung kamen, ganz ahnungslos, erfuhren wir von Idchen und Dr. N. dann das Schreckliche. Wie es mit Max Mendel wird, wissen sie noch nicht, weil er doch gar nicht gehen kann. Das Alter spielt keine Rolle. Wann werdet ihr diesen Brief erhalten? Leben wir da noch? Ich wünsche euch alles Gute, meine geliebten Kinder. Bleibt gesund und habt viel Freude an euren Kindern. Und vergesst nicht eure Mutter, die sich so unbeschreiblich nach euch sehnt.
Theodor Tuch schickte das kostbare Heft sofort an arische Verwandte in Berlin, die es nach Kriegsende an die Tochter Edith Blumenfeld in den USA weiterleiteten. Am 19. Juli mussten Tuchs den Zug nach Theresienstadt besteigen. Unter den 771 Personen befanden sich auch der jüdische Hausbesitzer Gustav Jordan, der Senator und Theodors Schwager Max Mendel mit seiner Frau und deren Mutter. Ihr Weitertransport nach Treblinka ist für den 21. September 1942 angegeben.